begrüßen alle Tipperinnen zur Folge 147 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch, aufgenommen am 4. August von Peter Ruhrs und Ralf Hersel. In dieser Folge sprechen wir über alternative Eingabemethoden. Hallo Peter.
Hallo Ralf, hallo zusammen.
Ja, alternative Eingabemethoden. Ich habe den Titel jetzt etwas breiter gewählt. Eigentlich geht es ja um etwas ganz Konkretes, wo der Peter auch schon drüber geschrieben hat. Aber ja, ich wollte es halt ein bisschen ausweiten, damit es auch interessanter wird. Peter, wie sieht's aus? Sommer, Ferien? Warst du schon im Urlaub?
Ja, also ich habe schon Ferien gehabt und war in dieser Zeit krank. So ist das ganze Thema bei mir entstanden, kann ich gerne später noch erklären. Und es hat permanent geregnet, also es war nicht so schlimm. Aber Ferien vorbei und ich fühle mich aber fit.
Ja, können wir uns die Hand reichen. Ich habe meine Ferien auch schon hinter mir und dafür Zeit, um Podcast aufzunehmen. Bevor wir mit dem Thema anfangen, vielleicht ganz kurz anderthalb Hausmitteilungen. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, der Tim hat bei uns jetzt die Lightbox angeschaltet. Das bedeutet, wenn ihr Artikel bei uns auf GNU/Linux.ch lest und da Bilder drin sind, dann könnt ihr auch auf die Bilder draufklicken. Dann geht halt eine Lightbox auf. Darin könnt ihr durch die ganzen Bilder, die in einem Artikel drin sind, durchscrollen oder durchklicken. Und wenn die Bilder in einer höheren Auflösung gemacht worden sind, als sie bei uns dargestellt werden auf der Seite, dann erscheinen die dann auch in voller Auflösung, um zum Beispiel Details bei Screenshots und so besser erkennen zu können. Das ist also standardmäßig jetzt aktiviert und gilt auch in die Vergangenheit hinein, also auch für die ganzen alten Artikel. Das ist das eine. Und das zweite ist das Thema künstliche Intelligenz bei GNU/Linux.ch. Da gab es ein bisschen Kritik, insbesondere bei den Bildern. Ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, habe aber festgestellt, dass wir bei unseren Redaktionsregeln und auch sonst für die Mitschreibenden da nichts explizit festgelegt haben. Ich kann mich erinnern, dass ich mal einen Artikel zum Thema Verwendung von KI-generierten Inhalten bei uns geschrieben habe, aber die Artikel, die sausen halt so durch. Also da werden wir uns intern nochmal näher mit beschäftigen und dann vielleicht auch eine kleine Erweiterung der Regeln bezüglich KI-Verwendung schreiben. Also ihr werdet es dann erfahren. Ich wollte es nur mal erwähnen, dass wir das eure Kritik wahrgenommen haben und uns darum kümmern werden. Wie ist das bei dir mit KI? Benutzt du viel Chatbots oder so?
Nee, ganz selten. Ich versuche damit ein bisschen rum zu experimentieren, weil beruflich wird halt gefordert, dass man sich damit beschäftigt. Und ich glaube zu Recht, also man kommt ja nicht drum rum. Aber ich tue mich noch schwer, das Zeug ist einfach zu unzuverlässig noch und zu eingeschränkt aus meiner Sicht.
Ja, wir sind im Moment dabei, bei uns in der Organisation KI-Richtlinien aufzustellen, damit die Mitarbeitenden ja so eine Handreichung haben oder sich der Probleme bewusst sind und auch eine Information darüber haben, was geht nicht, was muss man überprüfen, was nicht und was muss man kennzeichnen. Ja, sind wir im Moment gerade dran.
Ja.
Dann sind wir schon beim Thema alternative Eingabemethoden. Ich möchte das kurz einleiten. Also es geht ja grundsätzlich mal um die Mensch-Maschine-Schnittstelle oder die Schnittstellen. Da kann man sich ja mehrere vorstellen. Also irgendwelche Hebel, Knöpfe, Schalter, Tastaturen, Computermäuse, Touchpads, Touchscreens. Aber auch sowas wie Spracheingabe, Gestensteuerung oder wenn wir dann ein bisschen weiter vorausdenken, auch Hirnsteuerung. Bist du Autofahrer, Peter?
Ja.
Hast du Touch-Bedienfelder in deinem Auto?
zum Glück nur für Radio, Navigation, sowas. Und was heute das so Standard ist, dass man Heizungen und solche Dinge auch über Touch bedienen muss oder lauter leiser machen der Musik, das finde ich ganz furchtbar, weil es einfach beim Fahren nervt. Oder man muss halt wegschauen. Aber ich glaube, also ich habe irgendwie den Eindruck, man kommt nicht drum rum.
Ja, es ist natürlich für die Hersteller ist es günstiger und flexibler, ne, weil sie nachher durch Softwareänderungen da neue Funktionen einbauen können. Und ich glaube, insgesamt ist es auch ein Preisfaktor, das so zu machen. Also ich persönlich finde so eine haptische Bedienung mit Knöpfen und Schaltern eigentlich angenehmer, als im 17. Untermenü irgendeinen Schieberegler auf dem Touchdisplay zu erwischen. Aber ich glaube, da lernt die Industrie im Moment auch. Ne? Es gibt so einen Trend zurück zur haptischen Bedienung.
Schön, ja.
Ja, aber kommen wir doch mehr zu der Tastaturbedienung. Da gibt es natürlich auch eine lange Historie. Der Peter hat das auch in seinem Artikel über Neo, ihr erinnert euch, beschrieben. Es gibt ja die Schreibmaschinentastatur. Ich glaube, das kann der Peter auch schnell erklären, warum die Schreibmaschinentastatur so ist, wie sie ist.
Genau. Also ursprünglich hatten wir ja mechanische Schreibmaschinen, wo ein Tastendruck wirklich bewirkt hat, dass ein kleines Hämmerchen mechanisch auf ein Farbband draufgeschlagen ist und dieses Farbband hat dann die Buchstaben aufs Papier
gebracht. Typenhebel.
Bitte?
Typenhebel heißt das. Hämmerchen.
Okay, wenn du das sagst. genau, und damals, wenn man sehr schnell geschrieben hat, konnte es halt passieren, dass sich diese Typenhebel, danke Ralf, verhakt haben und deshalb wurden die Tasten so angeordnet, dass man diese Typenhebel möglichst weit voneinander weg sind, die man häufig direkt nacheinander braucht. Und unsere heutige Tastatur, wie wir sie kennen, dieses sogenannte QWERTY oder QWERTY, ist eigentlich immer noch von damals, also optimiert darauf, dass sich die Schreibmaschine mechanisch nicht verhakt.
Hast du jemals auf einer mechanischen Schreibmaschine geschrieben?
Als Kind hatten wir so eine im Haushalt, die hat aber niemand gebraucht. Also richtig geschrieben habe ich auf dem Commodore 64. Und die Schreibmaschine, damit habe ich eher so rumgespielt.
Ist bei mir genauso. Also gleiche Zeit auch C64 und so eine kleine mechanische Haushaltsschreibmaschine. Ich habe da drauf geschrieben und ich kann das bestätigen, dass sich diese Typenhebel sehr schnell ineinander verhaken. Und man die dann mit Fingern, die danach schwarz sind, wieder auseinanderfummeln muss.
Ja. Früher war nicht alles besser. Es war nur früher.
es gibt aber auch noch andere Tastaturen und da möchte ich generell auf Taschenrechner eingehen. Also ich hatte damals einen TI-58, also Texas Instruments. Das war der kleine Bruder vom TI-59, wo man auch noch auf Magnetstreifen, die man oben an der Seite reingeschoben hat, Programme abspeichern konnte. Der TI-58 hatte das nicht, war aber auch programmierbar und hatte eine ganz normale Tastaturbelegung, wie man sie heute auch noch von Taschenrechnern kennt. Und mein Freund, der hatte ein Hewlett-Packard 41C, also ein HP 41. Und das war damals so der Steinway unter den Taschenrechnern. Damals war Hewlett-Packard auch überwiegend für die Taschenrechner bekannt. Das war noch, also irgendwann in den 80er Jahren war das, noch lange bevor HP die Firma Compaq aufgekauft hat und dann PCs gemacht hat. Und dieses Ding richtete sich an Wissenschaftler und Ingenieure und hatte nicht die normale Tastatur, sondern verwendete die umgekehrte polnische Notation. Und ich weiß von Peter, dass er davon noch nie gehört hat.
Ja, richtig.
Ja.
Keine Ahnung.
Also, normaler Taschenrechner, 1 plus 2 gleich und dann siehst du das Ergebnis. Umgekehrte polnische Notation, 1, Enter, 2, Plus. Mhm. Ne? Also du hast okay. Zuerst, es gibt so eine Enter-Taste, mit der du Argumente voneinander getrennt hast. Also du hast zuerst die ganzen Faktoren eingegeben und dann hast du die Operation eingegeben. Also ob du jetzt Plus oder Mal oder Minus machen wolltest, hast du zum Schluss eingegeben. Und das Ganze wird dann lustig, wenn du mit Klammern arbeiten willst, weil bei der umgekehrten polnischen Notation gibt es keine Klammern. Also da muss man sich dann wirklich reinfuchsen. Und diejenigen, die das gemacht haben, die schwören darauf, dass das ja viel logischer und viel besser ist als diese bekannte Tastaturbelegung, auf wie man sie von Taschenrechnern kennt. Und auf dieses Schwören auf das Neue, da wird Peter uns sicher gleich auch noch was erzählen. Und dann fällt mir noch was ein, vielleicht können sich manche an den, wie hießen die, Personal Digital Organizer, den Palm 5 erinnern. Das war so ein Handheld, also ein Gerät vom Formfaktor ähnlich wie ein heutiges Handy. Ein bisschen kleiner, ein bisschen breiter, ein bisschen kürzer und ohne Tastatur, nur Bildschirm. Und da gab es aber eine Schrifterkennung. Es gab also so ein Feld auf dem Bildschirm, in das man reinschreiben konnte, aber jetzt nicht ganze Wörter und noch nicht mal richtige Buchstaben, sondern man musste ein eigenes Alphabet lernen. Also das A wurde nicht wie ein A geschrieben, sondern war ja irgendein anderer Schriftzug, der halt von diesem Touchpad oder Display eindeutig erkannt werden konnte. Und da gab es halt auch die Herausforderung, dass man sich ein neues Alphabet antrainieren musste, um das Ding zu bedienen. Also eben, die ältere Generation unter euch kann sich vielleicht noch an den Palm 5 erinnern. Und der Peter hat mich vorhin gefragt, wie das denn bei mir gewesen ist, so mit der Tastaturbelegung bei normalen Computertastaturen. Und bei mir ist es so, ich habe meine Berufsausbildung im Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft in Bonn gemacht und habe nach dieser Ausbildung noch 3 Jahre im zentralen Schreibdienst dort mit 30 Frauen zusammengearbeitet. Und ihr könnt euch vorstellen, Ministerium, zentraler Schreibdienst, was du da lernst, ist 10 Fingerschreiben. In unglaublich hoher Geschwindigkeit. Und ich hatte sogar vorher, da war ich vielleicht so 15, 16 Jahre alt, auch bei der Volkshochschule einen Schreibmaschinen- und Stenografiekurs besucht und konnte eigentlich schon mit, eben ich weiß nicht mehr, 15 oder 16 Jahren, konnte ich schon 10 Finger blind schreiben.
Und Steno?
Nee, das habe ich, also ich habe das besucht, hab's da aber nie zur Meisterschaft gebracht.
Okay.
Auf gut Deutsch, ich kann es nicht. Mhm. Aber blind 10 Finger schreiben auf einer Querztastatur kann ich seit 45 Jahren. Und das ist auch der Grund, warum ich es für mich jetzt nicht unbedingt als Vorteil sehe, auf eine andere Tastaturbelegung zu wechseln. Mhm. Aber wovon reden wir hier überhaupt? Andere Tastaturbelegung, Peter?
Ja, genau. Ich habe eben letzte Woche auf GNU/Linux.ch diesen Artikel geschrieben, weil ich dran bin, mir das sogenannte Neo 2 Layout anzueignen oder einfach die neueste Version von diesem Neo. Und da sind einfach die Knöpfe halt anders angeordnet auf der Tastatur, die Buchstaben sind an anderen Orten und darüber habe ich dort ein bisschen geschrieben Und es hat recht viele Reaktionen gegeben, also Kommentare von euch. Vielen Dank dafür. Und das hat dann dazu geführt, dass ich Ralf gefragt habe, ob wir da nicht mal darüber sprechen wollen, weil es offenbar ein Interesse dafür gibt. Genau. Und ja.
Also heißt das, dass Neo, also wenn es Neo 2 gibt, dann gibt es auch Neo 1. Und wie ist das überhaupt mit den alternativen Tastatur-Layouts? Gibt es da noch andere?
Genau, also da gibt es ganz diverse und ich muss sagen, ich habe ja erst vor 4 Wochen damit angefangen, kann ich nachher noch gerne erzählen. Und da gibt es ganz, ganz viele solche Layouts. Also Neo ist nur eines, dann gibt es Bone, dann gibt es Dvorak, dann gibt es Re-Neo nennt sich das, glaube ich, und es gibt sicher noch viele, von denen ich noch nie etwas gehört habe, weil es da doch relativ kleine, aber doch einige Communities gibt, offenbar, die sich darum kümmern. Ich kann vielleicht so zum Einstieg auch entlang eurer Fragen, eurer Kommentare, so ein bisschen die Frage, warum könnte man sich überhaupt oder sollte man sich dafür interessieren, überhaupt, wenn ich ja überhaupt kein Problem habe, etwas zu schreiben heute. Ist einerseits eben sind es einfach so Community-Projekte und ich finde es generell spannend, sich ja, das ein bisschen zu verfolgen, auch wenn man es selber gar nicht bei sich umsetzen will, kann es einfach spannend sein. Und ich habe auch in diesen letzten Wochen so im Prozess ein bisschen gelernt, ich sitze 30, 40 Stunden in der Woche vor dieser Tastatur, verdiene damit mein Geld, ist ein so wichtiges Werkzeug und habe mich noch nie gefragt, was tue ich hier eigentlich oder könnte man das irgendwie noch anders machen? Und das geht sicher vielen von euch auch so. Auch deshalb könnte das eine spannende Frage sein. Und dann habe ich schon jetzt mehrmals gehört von Leuten, die Probleme hatten mit den Händen, Handgelenken und so weiter, die mit so einem anderen Tastaturlayout eine Verbesserung erfahren haben. Da gleich vorsichtig sein, also diese Zusammenhänge sind nicht wissenschaftlich bewiesen, da sind einfach die Gruppen viel zu klein, um da seriöse Studien zu machen, das sind Anekdoten, aber genau wie manche Leute, so wie ich, vertikale Mäuse gerne verwenden, hat es für manche eine Verbesserung von Schmerzen und so weiter gebracht, wenn sie ein Tastaturlayout angewendet haben, das darauf optimiert ist, dass die Finger weniger weite Wege machen müssen und dass die Buchstaben, die ich am häufigsten brauche, auf den starken Fingern liegen, also so Zeig-, Mittel-, vielleicht Ringfinger, und wenn möglich die wichtigsten Buchstaben alle auf der Hauptlinie, also in der Mitte, und dass ich nur im Ausnahmefall in die unterste Reihe muss, das ist die unangenehmste, das werdet ihr kennen. Und das führt einfach dazu, dass man die Hände viel, viel weniger, die Finger sowieso bewegen muss, als bei unserem eben gewohnten Querz- oder Querti-Layout.
Also ich hätte jetzt, also wenn wir über das Ergonomische sprechen, hätte ich eher vermutet, dass die Linienanordnung der Tastatur ein Problem bedeutet, weil man ja die Hände dann auch parallel halten muss. Und man kennt ja diese ergonomischen Tastaturen, die ja so gebogen sind oder in der Mitte auseinandergefaltet werden, dass man die Hände halt in einer natürlicheren Stellung halten kann, also so leicht nach außen abgewinkelt, statt parallel nebeneinander. Ja. Aber den Effekt, den du da jetzt beschreibst, der hat ja mehr mit den Fingern und den Wegen zu tun und weniger mit der Handhaltung.
Genau, also eben, das muss ich schon betonen, also mit Vorsicht genießen. Ich habe das hat mir ein Mitarbeiter erzählt, dass ihm das passiert ist, dass er Schmerzen hatte und das mal versucht hat, quasi als Strohhalm, um das wegzukriegen. Und danach war es besser. Das heißt ja nicht mal, dass es deswegen besser war. Und das, was du sagst, ist sicher auch ein wichtiger Punkt, dass wir eigentlich unsere Tastaturen, die uns dazu zwingen, dass wir krumm da sitzen, dass wir eben die Hände unnatürlich anwinkeln müssen. Das ist ganz sicher auch ein wichtiger gesundheitlicher Punkt.
Jetzt, du hast gesagt, es gibt mehrere Tastaturlayouts und hast auch irgendwie so 4, 5 aufgezählt. Wenn man sich der Sache jetzt wissenschaftlich nähert, wobei ich gar nicht weiß, ob man sich der Frage wissenschaftlich genähert hat, dann sollte es doch eigentlich ein Optimum geben beim Layout.
Ich bin da ebenfalls nicht tief drin, aber das ist so richtig. Also man kann das gesamte Wörterbuch nehmen und dann analysieren, welche Buchstaben verwendet man am häufigsten, welche nacheinander und so weiter, und kommt so eigentlich drauf, dass man die allerhäufigsten Zeichen auf die Zeigefinger legt, also auf der normalen Tastatur das F und das J, vielleicht habt ihr es gerade vor euch, und die am wenigsten häufigen auf die unterste Reihe. Dann gibt es aber noch weitere Punkte, dass man auch gelernt hat, dass man zum Beispiel Shortcuts, also Ctrl-C, Ctrl-V, ausschneiden, einfügen, kopieren, dass man das gerne mit einer Hand bedienen möchte. Also solche Aspekte wurden dann jetzt bei Neo ebenfalls berücksichtigt, dass man eben diese häufigen Shortcuts auf der linken Hälfte der Tastatur hat. Und dann sind sie halt nicht mehr zwingend die statistisch 100% richtige Auswahl. Ich sag's mal so. Genau. Aber da wurde offenbar sehr viel Research betrieben. Es gibt auf Wikipedia gibt's wunderbare Bilder mit so Hotzeichnungen, also bei welchem Layout werden welche Tasten am häufigsten angetippt und so weiter. Genau, also das wurde doch sehr intensiv erforscht und eben schon mit dieser Dvorak-Tastatur, das war in den 1930er Jahren, schon damals hat man im Prinzip Wörterbücher analysiert.
Und ich denke, es ist klar, dass sich das von Sprache zu Sprache voneinander unterscheidet.
Absolut, ja, genau. Ich kann vielleicht da ein bisschen sagen, wie jetzt ich selber drauf gekommen bin. Also ich hatte Anfang Juli hatte ich eine Operation, das war ein Routineeingriff, aber hatte eben eine relativ lange Zeit zum Verheilen, und direkt im Anschluss hatte ich noch 2 Wochen Ferien, die ich dann ebenfalls für die Heilung gebraucht habe. Und da habe ich mir im Vorfeld überlegt, wie verbringst du jetzt diese Zeit, wenn du zu Hause sitzt, und bin dann eben rein zufällig auf dieses Neo-Layout gestoßen, aus einem Video der Grazer Linux-Tage von 2019. Es ist auch in den Shownotes, da bin ich zufällig rüber gestolpert, wo einfach 2 junge Männer ein bisschen darüber erzählen, was das ist, wie sie es erlebt haben und so weiter. Und dann habe ich mir vorgenommen, komm, jetzt verbringst du deine Zeit zu Hause mal auch damit, beschäftigst dich damit, und bevor du wieder zur Arbeit gehst, reflektierst du mal, ob du dabei bleiben möchtest oder ob du wieder zum Querz zurückwechselst. Genau. Und ja, das war am Anfang ein sehr mühsamer Prozess, und jetzt mittlerweile schreibe ich relativ flüssig, aber noch deutlich langsamer als mit Querz, mache mehr Fehler. Es ist teilweise, wenn es eilt, schnell diese Mail oder diese Nachricht, muss ich mich zwingen, dabei zu bleiben, aber es macht einfach einen Riesenspaß, so zu schreiben. Das habe ich, glaube ich, weiter unten erwähnt, genau, wir sind da in den Shownotes drin. Genau, also man merkt, wenn man so ein paar Übungslektionen macht, ich habe mit dem Programm Tipp 10 gelernt, da gibt es auch ganz viele, bei KDE ist sogar eines vorinstalliert, ist auch alles im Artikel drin. Und bei Tipp 10 merkt man einfach schon, in der zweiten oder dritten Übung kann man ganze Wörter schreiben oder auch sinnvolle, einfache Sätze kann man schreiben, ganz früh in der Lernphase, und zwar ohne, dass sich die Finger auf andere Tasten bewegen müssen. Also nur mit ASDF, J, K, L, Ö, jetzt auf unserer bekannten Tastatur, kann man schon wahnsinnig viel schreiben, und das macht einfach da sehr viel Spaß, weil man in sehr kurzer Zeit Lernerfolge hat und da ist halt Querz schon deutlich mühsamer zu lernen, aus meiner Sicht jetzt. Genau.
Also ich habe Fragen.
Ja, bitte.
Reden wir nur über eine Umverteilung der Buchstabentasten oder geht es auch um Zahlen, F-Tasten, Sonderzeichen und weitere Kommandos? Also die Frage kam mir in den Kopf, als du vorhin über Control XCV gesprochen hast. Also da wäre ja mein, und die benutzt man ja relativ häufig, ne? Also kopieren, ja, und so. Da wäre ja meine Idee, warum müssen das zwei Tasten sein? Warum gibt es nicht jeweils eine Taste für Kopieren, Ausschneiden, Einfügen?
Wahrscheinlich, weil man einfach zu wenig Knöpfe hat dafür auf der Tastatur. Also grundsätzlich ist es jetzt bei Neo so, dass einfach die normalen Buchstabentasten, die Shift-Tasten und die Caps-Lock-Taste, die verändern sich. Die F-Tasten nicht, der Zahlenblock ebenfalls nicht. Und grundsätzlich ist es so, dass wenn ich normal klein schreiben will, schreibe ich wie mit Querz auch, dann drücke ich einfach meine Tasten mit einer anderen Anordnung und da kommen sie. Dann gibt es verschiedene Ebenen. In der Ebene 2 kann ich groß schreiben, einfach mit den Shift-Tasten, wie wir es auch kennen bei Querz. Und spannend wird es dann bei Ebene 3, also dann schalte ich wie ein weiteres Layout, das erreiche ich links mit Caps Lock und rechts mit der Dollar-Taste, also gleich neben der Enter-Taste. Und so hole ich mir dann die Sonderzeichen mitten auf die Tastatur, also Klammern, Hashtags, Fragezeichen, Gleichheitszeichen, Underline, all solche Dinge habe ich dann mitten auf meinen starken Fingern, wenn ich gleichzeitig eben zum Beispiel Caps Lock drücke. Es gibt dann weiter die Ebene 4, die liebe ich sehr. Die erreicht man rechts mit der rechten Alt-Taste oder auf der linken Seite rechts neben der Shift-Taste. Ich weiß nicht, wie das heißt, größer, kleiner als.
Ja.
Und wenn ich auf der linken Seite dieses größer, kleiner als klicke, dann kriege ich den Ziffernblock auf die rechte Hand. Also dieses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mit Plus, Minus, etc. Das habe ich dann alles auf meiner rechten Hand drauf, ohne dass ich die rechte Hand wirklich rechts auf den Ziffernblock legen muss, wenn ich das überhaupt habe. Mhm. Die eben 5 und 6, mit denen arbeite ich nicht. Das sind dann scheinbar eben teilweise wirklich mathematische Zeichen. Ich weiß nicht, ob die auch zum Programmieren verwendet werden. Da gerne vielleicht auch auf die Neo-Projektseite schauen, das ist auch in den Shownotes, da werden diese Ebenen schön erklärt.
Ich glaube, du hattest auch was von griechischen Buchstaben geschrieben, ne?
Ja, genau. Mhm. Genau.
Übrigens, ja. Vielleicht kleine Anmerkung, wenn wir hier von der Standard-Tastaturbelegung reden, also jetzt hier größer, kleiner und Dollar und so, dann meinen wir natürlich das Schweizer Tastaturlayout.
Oh ja, guter Hinweis, genau. Ja. Genau, und die Shortcuts, da gibt es eben halt so viele, nehme ich an, dass es gar nicht möglich ist, so viele dedizierte Tasten zu definieren, die man sonst nirgends braucht,
denke ich. Hast du dir nur das Neo-Layout angesehen oder auch andere Layouts? Und falls ja, sind die ähnlich oder unterscheiden die sich dann nochmal fundamental voneinander?
Ich habe jetzt nur das Neo mir näher angesehen. Diese verschiedenen Neo-Layouts, ich habe es jetzt vor mir, eben mit Bone und Mine und Noted und so weiter, die sind sehr, sehr ähnlich. Etwas Spannendes ist vielleicht auch Neo-Querz, also das ist eigentlich die normale Querz-Tastatur, aber auch mit diesen verschiedenen Ebenen, dass man eben einfach an die Sonderzeichen kommt. Nein, und ich habe einfach halt damals, ich habe den Vortrag gehört über Neo, habe gesehen, auf KDE ist Neo 2 gleich mit dabei, da muss ich nichts mehr installieren. Und ich dachte mir, ja, jetzt gehst du mal mit irgendwas ins Rennen. Und wenn es dir dann grundsätzlich gefällt und du aber da und dort vielleicht etwas lieber anders hättest, dann könnte ich immer noch wechseln. Und ja, vielleicht mache ich das dann auch noch. Also diese dann untereinander zu wechseln, sei offenbar nicht besonders schwer.
Jetzt stellen sich ja weitere Fragen. Also du hast gesagt, ist vorinstalliert. Das heißt, man geht jetzt, was hast du gesagt, KDE Plasma?
Bei mir jetzt, ja.
Ja, also man geht bei KDE Plasma oder ich vermute bei GNOME ähnlich, geht man in die Systemeinstellungen unter Tastatur und kann da halt alternative Layouts auswählen.
Genau. Und dann tippt man da ein Neo und dann kommt es gleich.
Okay. Und dann geschieht ein Wunder und die ganzen Buchstabenaufkleber auf der physischen Tastatur ändern sich.
Genau. Nein, das wär toll. Leider ist
es gibt Tastaturen, die haben so kleine LCD-Bildschirme in jeder Taste drin.
Mhm.
Ja. Ja. Dafür wäre das dann ideal. Ne?
Genau, die sind leider sehr selten oder sehr rar gesät. Genau, das ist tatsächlich auch bei euren Kommentaren war das einer der größten Kritikpunkte, völlig zu Recht, dass es gibt für, ich kann nicht einfach in den Laden gehen und sagen, ich hätte gern die Tastatur X, aber mit Neo oder mit sonst irgendeinem alternativen Layout. Man kann bei Tuxedo Computers, kann man sich ein Layout bestellen quasi oder die Beschriftungen bestellen, wie man es gerne hätte, aber da muss man halt den Computer dazu kaufen. Man kann eben Kleber auf die Tasten draufkleben, man kann die Knöpfe auf der Tastatur wirklich rausziehen und so auswechseln, wenn man das möchte, vorausgesetzt die Tasten haben alle den gleichen Formfaktor, die sind teilweise unterschiedlich geschwungen, dann geht das nicht. Ich habe ein Bild im Kopf von vor vielen Jahren, so eine Gamer-Tastatur war das damals von SteelSeries, glaube ich, die konnte man überall kaufen und da war wirklich jeder Knopf, wie du sagst, ein kleiner LCD-Bildschirm, die hätte sich dann automatisch beim Switchen des Layouts angepasst und mittlerweile gibt es, meine ich so, es ist eher so ein Bastelprojekt, also nicht kommerziell, aber man kann es, glaube ich, irgendwo kaufen, so eine Tastatur. Aber es ist so oder so ist es sehr schwierig. Ich habe mich jetzt entschieden, die Tasten so zu lassen, wie sie sind, weil ich mehrere Geräte habe und am Laptop will ich nicht unbedingt die Tasten rausziehen. Und die Idee des Zehnfingersystems ist ja, dass man blind schreiben kann, also so stört es nicht. Was man sich wirklich daran gewöhnen muss, ist eben Shortcuts, wenn ich Ctrl-C drücke, da muss ich auf meiner Tastatur Ctrl-R drücken und da schaue ich halt schon runter und suche die Knöpfe. Das braucht ein bisschen Eingewöhnungsphase und das ist sicher eine der größten Hürden, denke ich mal, hier zu wechseln.
Es gibt aber noch mehr Stolpersteine.
Absolut. Genau, ich habe auch mir so überlegt, oder was habe ich jetzt erlebt, also einerseits kann ich ja an meinem Heimrechner wunderbar mir irgendeine Tastatur angewöhnen, muss aber vielleicht beruflich mit anderen Computern arbeiten oder oder habe viele verschiedene Rechner und das kann eine Herausforderung sein. Ich habe da auch verschiedene Stimmen gehört, eben von einem Mitarbeiter oder eben in dieser Aufzeichnung, die ich vorher angesprochen habe, wird das auch erwähnt. Manche Leute können problemlos zwischen Querz und ihrem Alternativlayout hin und her wechseln gedanklich. Andere können das überhaupt nicht. Ich habe jetzt den Tipp bekommen, lern Neo, bis du es wirklich beherrschst. Dann wechsle zurück zu Querz und bleibe da, bis du es wieder richtig gut kannst. Und danach sollte das kein Problem sein. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist wirklich ein Problem. Es gibt, das kann ich vielleicht noch sagen, obwohl das dann kann ich noch sagen, genau. Für Windows-Computer gibt es ein kleines Tool, das ist eine Exe-Datei, die kann man sich irgendwo auf den Desktop legen oder, wenn man will, mit einem USB-Stick mit sich rumtragen. Und da kann man die einfach ausführen auf dem betroffenen Rechner und dann hat man bereits das Neo-Layout oder welches auch immer aktiviert. Und wenn man den Rechner das nächste Mal neu startet oder wenn man das Tool beendet, ist das wieder weg. Das ist recht cool, wenn man eben wie ich zum Beispiel auf dem Geschäftsrechner Windows haben muss. Ob sowas für Linux auch gibt, weiß ich nicht. Es wäre mir neu, aber ja, ich habe gelernt, für Linux gibt es alles.
Genau. Ja, und wenn aber nicht, dann schreibt es einer.
Genau. Also das ist so Dual-Use oder Multi-Use, das kann ein Problem sein. Es gibt weitere Stolpersteine, ich sehe, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Hardware-Passkeys, also in meinem Fall YubiKeys. YubiKeys, also das sind diese kleinen Sticks, wo man sich authentifizieren kann auf gewissen Webseiten und so weiter. Die funktionieren auf gewissen Seiten wie eine Tastatur, also wenn man sie berührt, dann übermitteln sie einfach eine Zeichenreihe als Sicherheitsschlüssel an diese Webseite und wenn man da das falsche Tastaturlayout eingestellt hat am PC, dann übermittelt halt der Key auch die falsche Reihe und funktioniert deshalb nicht mehr. Ich habe es mir so gemacht, dass ich auf der F4-Taste, einfach weil ich F4 für sonst nichts brauche. Auf der F4-Taste habe ich mir den Key gelegt, wo ich zwischen Neo und Querz hin und her schalten kann. Und das hilft mir immer wieder. Zum Beispiel auch bei Videospielen. Auch das habe ich gemerkt, bei gewissen Videospielen, die kann man starten und die ignorieren die Einstellung des Betriebssystems. Die haben einfach ihre QWERTY in der Regel, ihr Layout und das läuft dann einfach, wenn das Spiel läuft. Andere berücksichtigen es und wenn ich mit A links und D rechts und W nach vorne, S nach hinten steuern will und da noch Neo aktiv habe, dann muss ich halt, also wird es unangenehm. Ich habe Spiele gehabt, wo ich wirklich das gesamte Spiel komplett schließen musste und dann das Layout ändern und dann das Spiel komplett neu starten musste, wo das funktioniert hat. Also so Videospiele können auch so ein Stolperstein sein, nebst den Hardware-Keys und dem Multi-Use. Genau, und weiß ich, soll ich den letzten Stolperstein auch gleich noch anhängen?
Ja, das interessiert mich.
Wunderbar. Und das etwas, was mir noch aufgefallen ist, ist eben so Mobile-Tastaturen, also auf dem Handy. Das habe ich mir jetzt auch angepasst, einfach, dass man es überall lernt. Ich habe jetzt das Tool AnySoft Keyboard genommen, das kennen vielleicht einige, ist meines Wissens Open Source und lassen sich weltweit alle möglichen Layouts quasi wie ein Plugin drauf installieren. Das funktioniert wunderbar. Es ist da einfach das Spezielle, dass ich mobil ja, dass das eigentlich gedacht ist, dass ich mit einem Daumen schreibe.
Stimmt, man schreibt ja nicht Zehn-Fingersystem.
Richtig. Mhm. Und Neo ist eigentlich darauf optimiert oder versucht, die Hände ein bisschen abwechselnd gleichmäßig zu benutzen, während QWERTY und QWERTY eher linkslastig ist, also vor allem in der deutschen Sprache. Und auf dem Handy, wenn ich mit einem Daumen schreibe, ist es halt ein Vorteil, wenn die häufigsten Buchstaben nah beieinander sind. Und bei Neo führt das dazu, dass ich sehr häufig links, rechts wechseln muss. Mhm. Jetzt, ich schreibe sowieso mit zwei Daumen und wann immer es sich vermeiden lässt, gar nicht. Darum habe ich das Problem nicht, aber wer so klassisch mit dem Daumen schreibt, für den könnte das ein Nachteil sein, Neo oder eben auch Bone zum Beispiel auf einem Handy zu verwenden. Mhm. Schreibst du mit zwei Fingern?
Warte, lass mich mal bei. Also ich schreibe. Ich kann überhaupt nicht auf dem Smartphone schreiben. Also es ist eine Katastrophe. Ich schreibe jedes Wort zwei oder dreimal, weil ich mich vertippe. Also Smartphone, Display, Tastaturen, das ist mein Endgegner.
Okay.
Also ich glaube, ich würde, wenn ich irgendeine freie Lösung hätte, um Texte ins Telefon diktieren zu können, da wäre mir vermutlich mitgeholfen.
Also mir auch. Wenn es da was gibt, schreibt bitte einen Artikel für GNU/Linux.ch.
Ihr habt eine riesen Fangemeinde. Habe ich noch nie recherchiert, muss ich mal machen, weil, also ist eine Katastrophe. Ich es dauert ewig, alles ist falsch und dann kommt noch die Autokorrektur, wirft einem auch noch Knüppel zwischen die Beine. Ja. Okay. Aber Peter, was ist jetzt so dein Fazit aus diesem Neo-Experiment?
Also bei mir ist es jetzt so, dass ich beschlossen habe, drauf zu bleiben und damit besser zu werden. Und wenn ich vielleicht Tipps an andere geben könnte oder mir erlaube, auch wenn es sehr subjektiv ist natürlich. Ich würde sagen, wer noch nicht mit einem Zehnfingersystem schreiben kann, es aber gerne lernen möchte, der lernt es wahrscheinlich mit Neo, Bone, Mein, wie die alle heißen, einfacher als mit Querz. Das ist mal so die eine Aussage, aber grundsätzlich muss man halt abwägen. Also ein anderes Layout zu lernen, es ist Arbeit. Es kann im Alltag mühsam sein, gerade wenn ich mehrere Rechner habe oder gerade fremde Rechner habe. Es ist wie eine Fremdsprache zu lernen. Es ist holprig, es ist anstrengend. Man muss es wirklich wollen, sonst bricht man ab. Aber wenn man es dann mal gemacht hat, ist es einfach ein großartiges Gefühl und man fragt sich, warum man die letzten 100 Jahre so kompliziert geschrieben hat, weil einfach das Schreiben selber fühlt sich angenehm an. Also am Schluss muss es jeder selber wissen. Was ein lustiger Kommentar war, fand ich, ich will niemanden bloßstellen, aber jemand hat geschrieben, das wird sich nicht durchsetzen und das, glaube ich, stimmt absolut, das wird sich niemals durchsetzen. Aber ich glaube, wenn wir eine Community wären, die nur Dinge will, die sich durchsetzen, ja, dann würden wir Windows und Office 365 betreiben und uns nicht mit diesen Themen beschäftigen. Also das vielleicht als positive Stimmung so zum Schluss. Also eben, wisst es selber, seid neugierig und ja.
Kannst du etwas zum Zeitaufwand sagen? Ich weiß, das ist auch wieder sehr subjektiv, oder? Manche lernen neue Dinge in kurzer Zeit, manche brauchen ewig dafür. Wenn wir jetzt, würdest du dich jetzt als durchschnittlichen Lerner beschreiben?
Ja, genau.
Also reden wir hier von Wochen, Monaten oder Jahren?
Also ich kann sagen, wie es bei mir war. Ich habe die ersten 2 Wochen diese Übungen gemacht, ungefähr 1 Stunde am Tag. Mehr konnte ich auch gar nicht, weil das macht wahnsinnig müde, es ist sehr anstrengend. Dann in der 3. Woche bin ich vom Lernprogramm weg und habe angefangen, das wirklich im Alltag auch anzuwenden. Auch da hatte ich noch Ferien, also auch da vielleicht eine halbe Stunde, Stunde am Tag. Und auch das war immer noch sehr, sehr anstrengend und ich hatte immer einen kleinen Zettel neben mir, wo ich manchmal die Tasten nochmals nachschauen musste. Jetzt habe ich 4 Wochen hinter mir, also ich bin jetzt in der 5. Woche und ich kann jetzt alles schreiben, was ich will. Ich schreibe meine E-Mails, meine Texte, meine Dokumentationen, alles mit Neo. Bin doch noch sicher deutlich langsamer als mit Querz, aber ich schreibe flüssig und ich merke jeden Tag, wie es besser geht und ich rechne damit, dass ich wahrscheinlich noch einen 2. Monat brauche, bis ich mich hier richtig sattelfest fühle.
Ja, also dann wäre ja eigentlich so die Empfehlung, wenn ihr euch für etwas Neues interessiert und das Zehnfingersystem und Blindschreiben noch nicht beherrscht, es aber lernen wollt, dann wäre das doch ein guter Tipp, mal ein paar Monate lang Neo auszuprobieren. Ich denke, diejenigen, also jetzt, was weiß ich, alter Sack wie ich, oder, der seit ewigen Zeiten 10 Finger blind sehr schnell schreiben kann, da lohnt es sich vermutlich nicht. Ne?
Ja, also lohnen tut sich wahrscheinlich sowieso nicht. Du wirst niemals so deutlich schneller mit deiner Alternative, als du es vorher warst. Ich habe 25 Jahre lang auch flüssig, blind, querz geschrieben. Und wenn ich wieder gleich schnell werde, reicht es für mich. Ich hatte das vielleicht noch als Tipp bei dieser Übung mit diesem Tipp 10 Tool, Tipp 10 oder wie das heißt. Bei der 2., 3. Übung, also schon am zweiten Tag habe ich gemerkt, wow, das fühlt sich einfach so cool an und da hat es mich gepackt. Und das eben auch als mittelalterlicher oder ganz alter Sack kann man es vielleicht mal einfach für Spaß ausprobieren, dass man es mal gemacht hat und muss das ja nicht weiter verfolgen, wenn man möchte.
Spaß an der Freude, Neues entdecken.
Ganz genau.
Find ich eine gute Einstellung. Ja, Peter, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Sehr interessant und ich hoffe, dass es von unseren Hörerinnen und Hörern zu dieser Podcast-Folge auch noch Kommentare, Tipps und Tricks, eigene Erfahrungsberichte gibt, was auch immer. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt über Matrix Mastodon oder per E-Mail und schreibt gerne auch mit. Ihr wisst, es gibt ganz viele interessante Themen, wenn es um freie Software und freie Gesellschaft gibt. Und wir sind das Community-Portal, wo ihr mitschreiben und im Podcast mitreden könnt, so wie heute der Peter. Ja, dann war es das mit Captain It's Wednesday Folge 147. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Peter, wünsche euch eine sonnige Restwoche. Das Wetter wird ja jetzt wieder besser. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Danke Peter und euch allen.
Tschüss zusammen.
Schönen Abend, macht's gut. Ciao.
Danke.